Vor der Predigt und mit der Predigt, eigentlich in diesem gesamten Gottesdienst, haben wir auch eine besondere Handlung heute vor, und zwar die Einsegnung von Elke Besch als Gemeindeleiterin. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ist sie? Hier ist sie. Da ist Elke. Hallo, Elke. Du kannst schon mal nach vorne kommen hier, dann brauchst du dich nicht das verstecken in der siebten oder achten Reihe. Schön, dass du da bist, Elke. Ja, du kannst noch da vorne sitzen bleiben, dann kann ich dich direkt ansehen, dann muss ich mich nicht immer umdrehen. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen und auch den Kindern erklären, was wir hier machen, wenn wir sagen, wir segnen jemanden ein. Und deswegen habe ich einen Text ausgesucht, und der Robert, wo ist der Robert hin? Robert liest uns den Text, und da hat es auch was mit Handauflegung zu tun, denn es geht um das Auflegen von Händen.
Matthäus 19, von Vers 13 an heißt es: Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und über sie bete. Die Jünger aber schalten sie. Doch Jesus sprach: Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn für solche ist das Himmelreich. Und er legte ihnen die Hände auf und zog von dort weiter.
Jetzt werden sich vielleicht manche gefragt haben, machen wir denn heute eine Kindersegnung, dass wir diesen Text nehmen? Das Interessante an diesem Text ist, dass in diesem Text Jesus die Kinder segnet und ihnen die Hände auflegt. Und jetzt frage ich mal, gibt es eigentlich einen Unterschied bei Jesus, ob man Kind ist oder ob man Erwachsener ist? Wer sagt, da gibt es keinen Unterschied? Das ist auf jeden Fall die Mehrheit. Wir bezeichnen uns doch als Kinder Gottes, oder? Also wenn ihr jetzt nach Hause geht und sagt, mit Elke ist heute eine Kindersegnung gemacht worden, dann hat das irgendwie auch was Wahres aus dieser Sicht. Das Symbol, Hände aufzulegen, bedeutet ja Berührung. Wenn ich jemanden anfasse, ihm die Hände auflege, dann will ich ihn berühren, dann will ich nahe bei ihm sein. Und in der Bibel gibt es das bei ganz verschiedenen Anlässen. Mal, wenn jemand krank ist, dass man ihm die Nähe Gottes zuspricht und die Heilung. Dann gibt es das hier bei den Kindern, wie wir gelesen haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also insofern gibt es gar keinen Unterschied, ob man den Kindern die Hände auflegt oder einem, der Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin ist. Man sagt, der Segen Gottes, die heilende Kraft Gottes soll in dein Leben kommen und durch dein Leben auch zu anderen. Und für die Kinder hier vorne, in der Bibel hat Jesus ganz vielen Menschen die Hände aufgelegt, um das zu symbolisieren. Hier haben wir ja gelesen, den Kindern hat er sie aufgelegt, und aber auch bei Kranken hat er das gemacht. Und später lesen wir dann, dass die Gemeinde gegründet wird, und wenn die Leute gewählt die Leiter sein sollten, dann haben sie das bei denen gemacht. Und deswegen machen wir das heute bei Elke. Und wir nennen das Handauflegung oder Einsegnung. Die Elke, das weiß ich nun, die hat ja Aufgaben übernommen. Als wir sie gefragt haben, ob sie in der Gemeindeleitung mitmachen möchte, hat sie ja gesagt. Und macht das jetzt auch schon. Und sie hat das gemacht, davon bin ich ganz fest überzeugt, weil sie gespürt hat, das ist nicht nur Dennis, der mich gefragt hat und ich tue ihm mal einen Gefallen, sondern da hat Gott mir Gaben gegeben und die möchte ich in seinem Reich einbringen. Diese Verantwortung möchte ich übernehmen. Und wir konnten sehen, ihr als Gemeinde, dass dieser Segen Gottes auf ihr liegt, und wir haben alle davon profitiert. Ich sage nur eine Sache. Als ich meinen Kindern erzählt habe, Elke wird heute eingesegnet, wie bei vielen Namen, die ich aus der Gemeinde erwähne, sagt meine Kinder, wer ist das? Das ist eine große Gemeinde, viele Namen. Ich sage, Elke, die Gemeindeleiterin, die kennt ihr doch. Ist das die immer so fröhlich ist? Die immer so viel lacht? Da sage ich, genau die ist das. Und diesen Segen hat sie schon bei uns in die Gemeinde gebracht. Und der Ruf, der geht dir voraus, und das ist immer ist eine wunderschöne Sache, wie man sehen kann, dass das ein Segen ist, wie deine Art und dein Wesen hier schon dafür sorgen, dass du Menschen positive Einsichten vermittelst. Deswegen ist die Einsegnung nichts weiter, aber nicht weniger als ein Gebet, das wir sprechen. In diesem Gebet danken wir Gott dafür, dass wir Elke haben, und wir bitten sie darum, dass sie diesen Dienst durch den Heiligen Geist in Vollmacht machen kann. Wir haben heute Morgen, ich habe mir über etwas überlegt, das kommt direkt aus diesem Text. Und das soll sich in der Handlung, wie wir diese Einsegnung, dieses Einsegnungsgebet jetzt sprechen, widerspiegeln. Wir sind ja immer auf der Suche danach, wie die biblischen Rituale möglichst kräftig bei uns weitergetragen werden können. Der Text hat mir das deutlich gemacht. Er hat mir deutlich gemacht, wenn Jesus Kindern die Hände auflegt, dann ist das doch eigentlich kein qualitativer Unterschied, wenn die Gemeinde eine Gemeindeleiterin einsegnet. Es müsste doch das Gleiche sein. Das heißt, alle standen rum, alle haben das gesehen, Jesus hat das gemacht, die Kinder haben gestaunt und es war mitten in der Mitte. Man kann sich diese Szene vorstellen. Jesus, die Kinder um ihn, und er hat sich Zeit genommen, da waren wahrscheinlich viele Kinder, es war nicht nur eins. Und er hat ihnen allen die Hände aufgelegt, hat für sie gebetet. Und dann ganz viele Erwachsene, manche fragten sich, was soll das? Stand da ja, ne? Die sind drumherum. Also es geht in Kreisen drumherum und in der Mitte ist Jesus und das Kind, das gesegnet wird. Diese Symbolik, die möchten wir heute auch hier vortragen und fortsetzen. Deswegen gehen wir für dieses Eingesegnungsgebet mitten in die Mitte von der Gemeinde. Und ihr habt euch schon bestimmt gefragt, warum haben wir eine Reihe reserviert? Weil wir uns überlegt haben, wo ist der geografische Mittelpunkt in dieser Gemeinde? Der ist dort irgendwo in den Reihen. Wir werden das so machen, wir gehen jetzt, wir als Gemeindeleitung und Elke gehen in die Mitte, aber eben nicht nur wir, sondern wir bitten euch, dass ihr diese Kreise drumherum alle bildet, dass alle, die in der Nähe sind, dazukommen, dass eben nicht nur Höhergeweihte die Hände auflegen, sondern die Gemeinde als Leib Christi die Hände auflegt. Und wer Elke erreichen kann, der legt ihr die Hände auf. Alle anderen legen die Hände auf die Schulter ihres Vordermannes. Und so bilden wir eine große Symbolik des Segens, während wir dieses Gebet sprechen. Und wir gehen jetzt in die Mitte und bitten die Gemeinde aufzustehen. Kommt ruhig noch hier näher ran zu uns, dass wir hier wirklich in der Mitte das Zentrum gefüllt haben. Wenn ihr da von den Seiten reingehen müsst, Gudrun, komm einfach hier noch mit in die Mitte rein. Von diesen Seiten füllt das, sodass wir alle uns berühren können. Und wer Elke die Hände auflegen kann, den bitte ich, das zu tun. Wer nicht so lange Arme hat, nehme seinen Vordermann. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir, einmal mehr. Und es ist wunderbar, diese Szene zu sehen, wie du deine Kinder segnest. Und letztlich sind wir eben nur das, Kinder Gottes, aber eben das sind wir. Auch Elke ist Kind Gottes. Und sie hat sich entschlossen, in der Gemeindeleitung hier mitzuarbeiten, hat das schon mit Segen gemacht. Und wir möchten sie jetzt beauftragen, berufen und vor allen Dingen dadurch um deinen heiligen Segen und deinen heiligen Geist flehen für sie und ihre Aufgabe. Diese Aufgabe, Verantwortung zu nehmen für eine ganze Gemeinde, ist eine große und eine ernsthafte Aufgabe. Es ist oft so, dass wir nicht weiter wissen, dass wir vor Situationen stehen, wo uns die richtige Entscheidung nicht gleich zufällt als Gemeindeleitung. Es ist oft so, dass wir blind sind und Menschen uns durch die Lappen gehen und wir nicht ihre Schicksale sehen und sie vernachlässigen. Es ist so, dass wir organisatorische und strukturelle Fragen zu klären haben, von denen die Gemeinde oft nichts mitbekommt und weiß. Und dazu brauchen wir deine Weisheit, deinen Heiligen Geist, deine Beauftragung. Und diese Beauftragung wollen wir jetzt auf Elke geben und indem wir sie berühren und ihr die Hände auflegen und uns gegenseitig und so dieses Symbol weitertragen, dass du unser Leben berührst und dass wir auch alle berührt werden durch das, was sie tut, bitten wir dich jetzt um deinen Heiligen Geist. Liebe Elke, der Herr segne dich in deinem Dienst, den du für ihn schon lange begonnen hast. Er segne dich für dieses Amt der Gemeindeleiterin weiterhin, dass du es mit Vollmacht ausführen kannst, dass du in den Zeiten, wo du seinen Zuspruch brauchst, ihn auch bekommst von uns, von seinem Wort, von ihm direkt. Der Herr segne dich, dass durch dich der Segen weitergegeben wird und Menschen hier zu Kindern Gottes werden, sich dazu entscheiden, auch auf diesen Weg sich zu begeben. Der Herr sei dir nahe, er gebe dir seine Kraft und seinen Heiligen Geist, sei mit dir von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Ich lese den heutigen Predigttext, eine richtige Prophetengeschichte. Aus Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12. Der Strom der Heilung. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss, denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand, südlich vom Altar hinab. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Der Mann hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten. Und er maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis ans Knie. Er maß noch einmal 1000 Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab und da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Er fragte mich: Hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir: Dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araber und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von Engedi bis nach Eglayim werden Fischer am Ufer des Toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen, alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden, sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken, an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel.
Aus Hesekiel 47. Um die Jahreswende 86-87 habe ich eine Reise angetreten, damals. Da war ich noch ein paar Tage jünger und habe eine Reise unternommen, eine Reise ins Heilige Land. Das erste Mal und bis jetzt auch noch leider das einzige Mal, dass ich im Heiligen Land war. Aber immerhin war ich schon mal da, sollte das irgendwie als Kriterium für die Aufnahme in den Himmel gesetzt werden. Ich kann das beweisen, dass ich da gewesen bin. So, diese Reise begann mit dicken Rucksäcken bepackt, in Daunenjacken vermummt, an einer Autobahnraststätte in Darmstadt, in der Nähe von Darmstadt. Mein Freund Martin und ich werden uns vorgenommen, so lange in den Süden zu trampen, bis es warm wird. Es war um Weihnachten. Und da wussten wir noch nicht, wo wir enden würden. Wir wussten noch nicht, dass uns diese Reise bis an die ägyptische Grenze nach Elat führen sollte, im Süden von Israel. Ich werde euch nicht die ganze Geschichte erzählen. Ist ein spannendes Abenteuer. Und es gab nicht nur gute Teile auf dieser Reise. Es war mühevoll. Ich sage nur so viel, ich habe noch nie viel gewogen und 5 Kilo habe ich dabei abgenommen bei dieser Reise. Aber eine dieser Tagesetappen auf dieser spannenden, abenteuerreichen Reise war die von Jerusalem ans Tote Meer hinunter. Nachdem wir uns Jerusalem hinlänglich angesehen hatten, auf dem Tempelberg waren, an der Klagemauer standen, fuhren wir im Bus mit öffentlichem Transport von Jerusalem nach Jericho. Und von dort weiter getrampt dann wieder bis nach Engedi. Und diesen Abschnitt der Reise, wie im Übrigen jeden Abschnitt im Heiligen Land, habe ich noch in guter Erinnerung. Den ganzen Weg dahin und zurück, was 2/3 der Reise war, den habe ich nicht in ganz so guter Erinnerung. Das war sehr mühevoll. Obwohl es schon lange zurückliegt, habe ich auch diese Reise von Jerusalem nach Jericho noch in guter Erinnerung. Und damit einen persönlichen Bezug zu dem Predigttext, den wir hier heute vorliegen haben, von Hesekiel. Es ist nämlich genau die Route, die das Wasser in Hesekiels Vision von dem Fluss, der vom Tempel ausgeht, beschreibt. Genau die Route. Und so kann ich verstehen, wie wunderbar und gleichzeitig auch unglaublich für alle Ortskundigen diese Vision der Zukunft, die Hesekiel hier malt, sein muss. Der Kontrast zwischen der kargen, steinigen Wüstenlandschaft Judäas hinunter zu einem toten Gewässer und einem immer breiter und tiefer werdenden Strom hier bei Hesekiel, voller Fische mit Vegetation, dieser Kontrast könnte deutlicher nicht sein. Wir haben ja hier eine Vision. Eingebettet ist dieser Abschnitt in einen ganz interessanten Abschnitt. Nun gut, es gibt auch Passagen, die nicht so interessant sind. In Hesekiel 40 bis 48 überschrieben mit die Tempelvision. Und wenn wir das Wort Vision heute hören, dann haben wir das Problem, dass es schon inflationär gebraucht wird und jeder was anderes damit zu verbinden scheint. Wir benutzen diesen Begriff genauso in der Wirtschaft wie in der Gemeinde und meinen eigentlich damit einen Traum, eine Vorstellung, ein inneres Bild, was wir haben, von einem Ziel, das wir erreichen wollen. Eine Zukunftsschau. Für Hesekiel war das aber mehr. Für ihn war es eine echte Vision. Also für ihn war es genau das, von dem unser Altkanzler, unser Altbundes Helmut gesagt hat, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Das ist genau das, was Hesekiel hier passiert. So die Art von Vision, wo etwas ganz Wunderbares geschieht, entweder im Traum oder in einem Zustand der Entrückung, was auch immer. Und es werden ihm Bilder gezeigt, unter anderem dieses wunderschöne Bild hier. Ich meine, das Wohl und Wehe einer Gemeinde, auch unserer Gemeinde, hängt davon ab, inwiefern wir solche Visionen, solche Hoffnungsbilder in uns tragen. Sehr oft stellen wir uns in den verschiedenen Gremien der Gemeinde die Frage, wie wir uns eigentlich Gemeinde vorstellen, wovon jeder träumt, was denn unsere Vision so ist. Wir stellen dabei auch fest, dass es eine Schwierigkeit gibt, denn die Vorstellungen sind unterschiedlich. Aber es gibt Dinge, wo sich alle überschneiden. Und in den letzten Jahren haben wir auch ein Gemeindeprofil erarbeitet. Teilweise haben wir es auch als Vision bezeichnet. Gerade diese Woche habe ich es vom Drucker abgeholt. Ich habe es auf ganz groß drucken lassen. Wir werden es einrahmen und ins Foyer hängen, sodass wir unsere Vision dort auch sehen können. Sogar in bunt. Und diese Vision wird aber gleichzeitig etwas sein, das ein Ideal darstellt, an dem wir gemessen werden. Zwangsläufig wird der eine oder die andere da hingehen, dann lesen und sagen, das hört sich aber gut an. Erlebe ich hier aber ein bisschen anders. Also wir werden auch zu kurz kommen bei dieser Vision, aber wir brauchen diese Schau, ähnlich wie Hesekiel dieses Bild hier hatte. Wer aktiv Gemeinde mitbaut, der erlebt immer das Auf und Ab zwischen einer lebendigen Vision und dem Verlust von Vision. Es gibt diese Momente auch im Gemeinderat, wenn alles so frustrierende Gegenwart ist. Da haben wir irgendwas gemacht, irgendeine Aktion, es ist keiner gekommen oder es hat nicht gefruchtet oder es hat sich niemand gemeldet. Heute war das ja anders beim Tragen für den Basar, wunderbar. Und dann denken wir, manchmal sind wir frustriert, dann verlieren wir die Vision, die Lücken sind immer noch da. Dann gibt es Momente der Stagnation, da geht es nicht voran. Und das gibt es in eurem Leben genauso. Sagt ihr, das ist alles schön und gut, wenn ich da hingehe, in den Tempel, in die Gemeinde, da gibt es wunderbare Bilder, aber bei mir im Leben, da stagniert das. Und gleichzeitig stellen wir aber fest, und das ist das Erstaunliche, wie nur eine einzige Predigt oder ein Kommentar von jemandem oder ein Bibelwort, was wir neu entdecken, ein gutes Gespräch im Hauskreis zur richtigen Zeit diese Vision in uns wieder anfachen kann. Ich war dieses Jahr auf einem Predigerkongress in Slowenien da eingeladen und da habe ich mich mit einem der Verantwortlichen viel unterhalten, der diesen großen Kongress, über 1500 Leute dort gewesen, organisiert hat von der Adventgemeinde. Und der hatte so einen Satz drauf, das fand ich interessant. Er ist selber Prediger, er zieht immer rum, macht Seminare, dieses und jenes. Und er sagte, Dennis, gib mir 3 gute Predigten im Jahr, das reicht mir. Aber 3 brauche ich. Ich brauche 3 gute Predigten im Jahr. Das gibt mir so viel Power für meinen eigenen Dienst, die ich hören kann. Und ich hoffe, er hat mindestens 1 oder 2 auf diesem Kongress mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Also diese Kraft davon, wenn wir ein Wort haben, das uns positiv anspricht, wie viel Energie das in uns loslösen kann. Und das merken wir auch. Das haben wir bei Elke gemerkt. Elke hat auch so eine Vision, ihre Fröhlichkeit in dieser Gemeinde, Gemeinschaft, Leben hier reinzubringen. Das ist eine Vision, die sie hineinträgt. Und dafür sind wir ihr dankbar. Das sind Bilder der Hoffnung. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Text zurück. Hesekiel Das müssen wir noch ein bisschen uns auf der Zunge zergehen lassen. Was will der Text uns denn noch sagen? Hesekiel wird ja geführt. Wir kommen hier mitten in einen Zyklus hinein. Und die Theologen nennen das den sogenannten Führerengel. Der hat nämlich so einen Engel da. Und kapitelweise nimmt er ihn mit durch den ganzen Tempel hindurch. Und ich sagte ja, das ist nicht immer super spannend, weil der geht da mit so einem Maßstab entlang. Und dann geht es dann auch schon mal kapitelweise, also von da bis da sind so viele Ellen und das sind so viele. Wird alles vermessen, alles wird vermessen. Und dieser Führerengel, der nimmt ihn jetzt auf diese Reise nach Jerusalem. Einmal nach Jericho, En-Gedi und wieder zurück. Ganz penibel wird ja in diesen ganzen Kapiteln die Opferriten und die Maße in diesem Tempel dargelegt. Und ich will euch nicht verhehlen, dass der Streit unter den Theologen, wie genau das zu deuten ist, diese Tempelvision bis heute kräftig anhält. Aber so statisch dieses Bild auch zunächst in den Kapiteln vorher scheint, ne, also wird eine Messlatte an irgendwas angelegt und so, auf einmal wird es dynamisch, auf einmal kommt Bewegung, auf einmal kommt Leben hier rein. Das ist Kapitel 47, denn plötzlich geht es nicht mehr darum, wie viele Ellen von einer Ecke zur anderen sind, sondern das Bild beginnt sich zu füllen mit Leben. Unter der Schwelle des Tempels, so wird geschildert, fließt plötzlich Wasser heraus. Es fließt am Altar vorbei, es fließt aus dem Tempel heraus, wird ganz genau geschildert. Und wie bei einem echten Fluss wird aus dem Rinnsal ein Bach, aus dem Bach wird ein Fluss und aus dem Fluss ein Strom. Und das Ganze ohne natürliche Zuflüsse, ganz verwundert, wie das passiert hier. Und darin besteht das erste Wunder in dieser Schilderung, dass es immer mehr wird und man weiß eigentlich gar nicht woher. Und vor allen Dingen, das wird auch unheimlich schnell immer tiefer. Also ratzfatz ist er bis zu den Knien drin, dann bis zur Hüfte und dann muss er schon schwimmen. Obwohl Hesekiel nicht sagt, ob er schwimmen kann, das hätte mich jetzt auch noch interessiert. Er sagt nur, man hätte schwimmen können müssen, um da durchzugehen. Er kann dann, kann die Theologen jetzt streiten, ob Hesekiel schwimmen konnte oder nicht. Aber das Symbol hier ist Wasser. Und Wasser ist ein universelles Symbol. Wir haben heute begonnen mit einer Taufklasse hier im Haus während der ersten Stunde und haben gleich mit dem Thema Taufe angefangen. Da ist von Wasser die Rede. Es ist ein universelles Symbol. Es steht für Leben. Und ich kann mich noch erinnern, als ich selber in der Schule war, Französisch, da musste ich Antoine de Saint-Exupéry lesen. Wir kennen das alle, der kleine Prinz, hat aber noch andere spannende Bücher geschrieben. Und in einem dieser Bücher, ich weiß nicht mehr, ob das Vol de Nuit war, Nachtflug oder Terre des Hommes, ich bringe das alles durcheinander, weil es schon lange her ist, da gab es eine Szene, ich weiß noch nicht mal mehr, worum es genau in diesem Buch ging. Aber diese Szene hat sich mir eingegraben. Es war nämlich die Szene, das ist eine autobiografische Szene, die Saint-Exupéry auch selber so erlebt hat. Er war ja auch ein alter Haudegen und Flieger und ist über die Wüste geflogen. Die Sachen, die er schildert, auch im Kleinen Prinz, sind ja alles aus seinem Leben gegriffen. Da muss er eine Notlandung machen in der Wüste oder eine Bruchlandung irgendwie. Auf jeden Fall ist er mitten in der Wüste und kein Wasser. Und das hat Saint-Exupéry fast das Leben gekostet, bis er da von Nomaden oder Tuareg aufgegriffen wurde. Und dieser Schriftsteller vermag es in diesem Buch, den Moment zu beschreiben, der vielleicht nur eine Sekunde andauert, wo das erste Wasser seine Kehle hinunterfließt, wo er fast verdurstet war. Und ich dachte, das ist eine große Kunst, wie er über 3-4 Seiten beschreibt, was für ein Augenblick das für einen Verdurstenden ist, wenn das Wasser in seinen Mund hineinkommt. Und ich dachte, das ist genau dieses Bild vom Leben, was für uns auch gilt und was ich hier sehe, was wir auch vor 14 Tagen schon sahen bei der Predigt, wo es darum geht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Ich weiß, wie ich das tue und das reicht mir schon. Wasser ist Leben. Es steht auch immer für den Heiligen Geist, für die Fülle Gottes in unserem Leben. Das, was Gott eigentlich schaffen will in unserem Leben. Er möchte, dass es in unserem Leben brummt, dass da volles Leben ist. Aber wo ist das Wasser am tiefsten? Das habe ich festgestellt und mir die Frage gestellt. Das Wasser ist interessanterweise tiefer, je weiter und mehr, je weiter wir vom Tempel wegkommen. Ich weiß nicht, das ist euch doch aufgefallen, ne? Kleines Rinnsal geht's los, wird mehr, wird nachher ein reißender Strom. Die Vision lässt uns nicht im Unklaren. Leben kommt von Gott. Dieses Wasser, was dieses Leben neu bewegt hier, das kommt von Gott, vom da, wo er wohnt, mitten unter der Schwelle, das heißt, aus dem Allerheiligsten kommt es heraus. Und es fließt, und das ist das Wunderbare dieser Symbolik, es fließt in das menschliche Leben hinein. Es beginnt alles dort, wo es nach unserem Empfinden heilig zugeht, im Tempel, wo die Priester als besondere Menschen ihren Dienst verrichten, ein- und ausgehen, wo merkwürdige Dinge geschehen im Alten Testament, die wir nicht alle erklären können. Aber für wen ist das alles gedacht? Für wen passiert das? Ich sagte, wir treten eine Reise an. Die Reise geht auf dem Tempelberg los. Sie geht hinunter aber bis ins Tote Meer. Für wen ist das Wasser? Und die Vision lässt da überhaupt keinen Zweifel. Es ist für die Menschen. Es ist für die Menschen, die dort leben. Da ist am Ende, man wagt es sich gar nicht vorzustellen, so ein Bild von Fischern die Rede, die in den Ufern des Toten Meeres da Fische fangen ohne Ende. Ich habe in diesem Meer drin gebadet. Den Fisch müsstet ihr mir zeigen. Ne? Der einzige Fisch, der da drin war, das war wahrscheinlich jemand, hat einen toten Fisch reingeschmissen oder sowas. Ne? Da gibt es keine Fische. Irgendwelche Wissenschaftler entdeckt, dass es irgendwelche Mikrobakterien gibt. Da waren sie schon sowas von happy, dass es sowas da drin gibt. Ne? Aber hier ist davon die Rede, dass Menschen davon sich ernähren, leben. Ihr könnt euch das richtig so vorstellen, wie da das üppig ist. Neben allem anderen nämlich möchte die Vision uns sagen, was wir in der Gemeinde hier tun heute. Den Segen, den wir hier abzugreifen gekommen sind. Das stellt sich manchmal nur als Rinnsal dar. Aber es will zu einem reißenden Strom werden in eurem Leben. Dazu ist es gegeben worden, für das Leben. Wir verwechseln das manchmal. Wir denken, das Eigentliche, das passiert ja hier und hier muss alles passieren und hier muss der Segen, der Fluss so groß sein. Dann gehen wir manchmal enttäuscht nach Hause und sagen, oh, heute war es nur ein Rinnsal, heute habe ich noch nur ein paar Tropfen gekriegt. Predigt war mittelmäßig. Ne? Hier sagt die Vision aber, es beginnt als Rinnsal und es soll sich in deinem Alltag, da wo du die Fische fängst, da, wo du lebst, da, wo du Bauer bist, da, wo du deine Computer programmierst, da soll es zu einem breiten Fluss werden, da soll das Leben Gottes sich entfalten. Der Tempel ist für das Leben, nicht das Leben für den Tempel. Und das ist das Wachstum, was hier geschildert wird. Wir bauen hier Gemeinde, wir haben auch eine Tempelvision, eine Vorstellung davon, wie es sein sollte. Aber wir müssen hier erstmal lernen, dass das Wasser als Rinnsal hier beginnt, aber dass es unser Leben in der Woche ist, wo es tiefer wird, bis zum Knöchel geht, bis an die Knie, bis an die Hüfte. Und deswegen ist meine Frage, und so habe ich diese Predigt überschrieben, wie tief ist das Wasser? Wie tief ist das Wasser in deinem Leben? Bis zum Knöchel? Bis zur Hüfte? Oder so tief, dass du schwimmen lernen musst, um da durchzukommen? Wagst du eine Tiefenmessung für dein Leben? Dritter Gedanke, das Bild in der Vision, das Hesekiel empfängt, entwickelt sich noch weiter. Es ist nämlich ein Weg, der hingeht. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, er geht auch wieder zurück. Der Engel führt Hesekiel erst bis nach Engedi, in Eglayim, das sind diese Städte da unten, dann zurück den ganzen Weg, damit Hesekiel sieht, was die eigentliche Vision ist. Wenn ich mich richtig an meine damalige Reise von Jerusalem nach Jericho erinnere, das war dann kein Rückweg, das war nur ein One-Way, dann fehlt in diesen inneren Bildern, die ich abgespeichert habe, eines ganz deutlich und das sind Bäume. Also Bäume gab es da nicht. So richtige Bäume, wie sie hier beschrieben werden, mit Obstplantagen und so. Das gibt es da oft. Das war eher eine karge Wüstenlandschaft, auch sehr schön, sehr eindrucksvoll. Aber hier kommt jetzt auf diesem Rückweg ein weiteres Bild nach dem Wasser, nämlich die Vegetation. Das Leben, das, was nämlich Wasser bewirkt. Und hier sind nur die Bilder, die der die der Prophet Johannes aufgenommen hat im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Da ist ja auch davon die Rede von einem Strom. Das sind alles Hesekiel-Bilder. Die macht er wieder fruchtbar und überträgt sie auf das Himmelreich. Eine Vision von üppigem Grün, da ist von Leben die Rede, von Fischreichtum. Und dann haben wir hier die Bäume, die immer Frucht bringen. Das ist also ein Bild des Neuanfangs, der Neuschöpfung. Das geschieht nicht einfach durch Bewässerung, sondern das geschieht hier durch die Gnade Gottes. Wo das Wasser Gottes hinkommt, da beginnt neues Leben. Da wachsen auch mal Sachen da, wo sie sonst nicht wachsen. Und weil das bei Hesekiel so ist, ist das auch bei Jesus so. Wenn er der Frau am Jakobsbrunnen davon erzählt, vom Wasser des Lebens. Und deswegen ist es auch bei Johannes so, wo dort wieder ein Strom gesehen wird und Bäume, die zur Heilung der Völker dienen. Diese üppigen Bilder von dem prallen Leben, von der Fruchtbarkeit, die sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament zu finden sind, sollen als Zukunftsvision etwas Praktisches bewirken. Also nicht nur irgendwie später einmal Schlaraffenland, sondern sie wollen sagen, später wird es so sein, aber nicht daraus die Schlussfolgerung, naja, dann ist es eben nur später, sondern weil es ein Strom ist, der im Tempel beginnt, werden sie sagen, das beginnt jetzt schon. Das Reich Gottes beginnt jetzt schon. Das Wasser fließt hier schon. Der Neuanfang, den Gott zu Ende bringen will, in einer Welt, wo man am Toten Meer Fische fangen kann. Dieser Neuanfang, der beginnt aber jetzt schon bei mir. Es ist ein persönlicher Neuanfang. Und diesen Neuanfang kann ich immer wieder machen, kann immer wieder mit Gott aufs Neue beginnen. Zum Schluss will ich euch sagen, wie dieser Text für mich seine Kraft entfaltet. Im Alltag, in meinem Projekt. Ich habe ja so ein Projekt, ab und zu halte ich euch da auf dem Laufenden. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich ja immer, wenn ich laufen gehe, habe ich mir vorgenommen, dass ich dann die Bibel anhöre. Ich kann ja nicht lesen beim Laufen. Ne? Also höre ich dann die Hörbibel. Und da habe ich jetzt gerade Hesekiel abgeschlossen. Wahrscheinlich bin ich auch deswegen auf diesen Text gekommen. Weil beim Hören ist das so, manche Sachen werden dann ein bisschen langweilig und dann hört man da die ganzen Maße im Tempel und auf einmal, pam, kommt diese Vision und man ist voll dabei und denkt sich, Mensch, da solltest du mal drüber predigen. Und wenn man sich da so durchgräbt, das ist so eine ganz eigene Erfahrung, hören durch die Bibel durchzujoggen, dann kommt ja Hesekiel, da ist man ja schon im 47. Kapitel und davor gab es schon über 60 Kapitel Jeremia und davor gab es Jesaja, das sind ellenlange Stücke. Und ich muss euch zugeben, dass das manchmal ganz schön harter Tobak ist. Eine Gerichtsankündigung nach der anderen und alle kriegen einen, werden abgewatscht und hier, zack, nochmal eine Gerichtsandrohung und noch. Und wenn man das alles so am Stück hört, denkt man manchmal, boah, ist doch langsam gut. Also, ich hab's kapiert. Ne? Und genau deswegen sind diese Stücke, ob das in Jesaja, Jeremia oder auch in Hesekiel, sind so platziert, dass an dem Moment, wo man die Hoffnung fast aufgegeben hätte, dass Gott mit diesem Volk oder mit sich selber irgendwas anfangen kann, kommen diese Versatzstücke der Hoffnung, die sagen, jetzt erst recht. Jetzt will Gott dir trotz all dem, was du da jetzt ja hast anhören müssen, zusprechen, dass er ein barmherziger Gott ist, der einen Neuanfang mit dir wagt. Und ich lade euch das an, das mal wirklich am Stück zu machen und dann diese Erleichterung. Und wenn man wirklich schon denkt, es gibt gar keine Hoffnung mehr, wir haben es jetzt alles versagt, dann kommen immer diese Stücke, die sagen, und doch will Gott mit euch wieder einen neuen Anfang machen und schaut mal, wie der aussieht. Und alles wird wieder in den Schatten gestellt. Das ist ein wunderbares Erlebnis, das so zu sehen. Damals am Anfang 1987, da war die Reise von Jerusalem nach Jericho. Da waren wir an unserem Ziel angekommen. Wir sind dann noch ein bisschen weiter in Süden, bis nach Elat, habe ich ja gesagt, unten an die ägyptische Grenze, haben wir schön im Roten Meer, nicht im Toten Meer gebadet. Und da haben wir diesen ganzen Fischreichtum da auch zum ersten Mal gesehen, von dem die Rede ist, dass der hier dann auch im Toten Meer sein wird. Es war alles in Ordnung für uns damals. Wir lagen da und haben es uns 3 Tage gut gehen lassen am Strand. Hesekiel will uns aber herausfordern. Hesekiel sieht das Land so, wie Gott es schaffen will, wird und kann. Und er will sagen damit, das ist in deinem Leben genauso. In deinem Leben ist es genauso. Er sieht schon dein Leben so, wie er diese Vision sieht. Das, was er daraus machen will. Wenn du also heute aus diesem Tempel hinausgehst und hast vielleicht nur einen kleinen Rinnsal gesehen von Segen, dann erinnere dich an diese Vision. Gott will und wird mehr daraus machen. Es soll und wird dein Leben verändern und neu beginnen. Amen.